Deep Burns.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo Laura, hallo Rabbi, wie geht's euch? Was geht denn ab?
Alles super, wir haben heute einen Gast dabei.
Genau, und zwar der erste Gast, der auch tatsächlich physisch vor Ort ist. Also wir sitzen hier zu viert an einem Tisch und Mirko Fuchs ist bei uns. Hallo Mirko.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du deine kostbare Zeit dann auch
Ach Quatsch, was gibt es Kostbares, als mit euch hier zu sitzen? Also, ganz ehrlich. Also,
wir fühlen uns auf jeden Fall geehrt und wir möchten heute über das Thema Brust-OPs sprechen. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie bist du zu den Brüsten gekommen, wie sind die Brüste zu dir gekommen, wie war so dein medizinischer Weg dahin?
Also jetzt muss ich echt schon überlegen, ob ich das ehrlich erzählen soll, aber ich mache es einfach
mal.
Ich fand Brüste schon immer gut. Schon als kleiner Junge habe ich die gemalt, haben die mich sehr fasziniert. Und deshalb war das für mich später auch überhaupt kein Thema, das einfach zu machen. Wobei sich dadurch meine private Einstellung schon komplett dazu geändert hat. Also mich interessieren oder sagen wir es mal so, diese primären Geschlechtsmerkmale wie eine Brust, die locken mich jetzt nicht mehr hinterm Ofen vor. Aber ich weiß halt einfach den Bauplan einer Brust, damit die gut aussieht. Und der ist, wenn du den einhältst, wird das auch so. Ja. Also da gibt es tatsächlich einen richtigen Bauplan. Und dem musst du einfach folgen. Ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren und habe die Praxis seit ein bisschen mehr als 10,5 Jahren und habe aber da von Beginn an mich darauf konzentriert, mir das als Konzept überlegt. Und aber ja, ich weiß nicht.
Ich hab mir die Bilder angeschaut, die Planung, die du machst mit dem Laser. Ja. Und also die Planung nimmt bei dir verdammt viel Zeit ein. Und ich denke, das ist so. Also es ist etwas, was man bei anderen Ärzten nicht sieht und von Qualität halt. Es ist ein besonderes Merkmal. Wie lange dauert es dann, wenn die Patientin zu dir kommt, vom Erstgespräch bis zur OP?
Also du hast recht, da geben wir uns extrem viel Mühe. Also ich habe ein Team, das ich auch fast von Beginn an im Großteil habe und auch meine Schwestern sind extrem motiviert und bringen sich da auch ein. Mein Team ist ein reines Frauenteam und die lassen mich auch überhaupt nicht in Ruhe, was das betrifft. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist aus Russland und die sagt immer zu mir, Mirko, bei uns in Russland, schau mal, wie wir das machen. Liebe Grüße gehen raus an Lena natürlich. Wenn irgendwas an der Brust nicht stimmt, auch im OP, also wir operieren alles grundsätzlich im Sitzen fertig, weil es nützt ja nichts, dass die im Liegen gut aussieht, das tun viele, aber die lassen mich nicht in Ruhe, strafen mich dann mit den entsprechenden Blicken und wir lassen keine Brust rausgehen, die nicht von den Maßen und in allem stimmt, weil die alte Regel von uns ChirurgInnen, dass das mit der Zeit wird, das wird höchstens eine Korrekturoperation, mehr wird das nicht da muss man einfach zu sich ehrlich sein. Also Planung ist bei uns so, das machen wir wirklich sehr, sehr aufwendig, wir machen eine Neuvorstellung, die dauert mindestens eine Stunde, werde ich auch mal für geschimpft von meinem Office-Management. Aber ich halte das für extrem wichtig, wo du wirklich erstmal wirklich alles erzählst, auch das Negative, was dabei rauskommt, weil es gibt viele Sachen, die du dir damit erkaufst, zum Beispiel wenn du ein Silikonimplantat einbaust, das ist und bleibt ein Fremdkörper und der wird Probleme machen, das ist einfach so. Und dann auch entsprechend zuhörst, was die Patientin, im meisten Fall sind es Cis-Frauen, die wir operieren, was die letztendlich haben möchte. Und du musst dich auch in sie reinversetzen. Und damit ersparst du dir auch ganz viel Ärger. Also es geht nicht darum, stur deinen Plan durchzusetzen, sondern du musst wirklich verstehen, wer da vor dir sitzt.
Und mit welchen Wünschen kommen die Patientinnen zu dir? Also genau, haben die schon immer konkrete Vorstellungen oder weiß ich nicht, wie bei anderen Sachen auch, ich hätte gern die Lippen oder kommen die dann auch schon mit Bildern an, ich hätte gern die Brüste oder das und das ist das, was ich gerne hätte und wie sehr passt das dann auch mit dem, was tatsächlich machbar ist zusammen?
Also da habe ich ein ganz spezielles Konzept, das machen sehr wenige. das hört sich jetzt hart an, ich frage erstmal danach nicht. Also das Erste, was passiert ist, wenn Patientinnen zu uns kommen, wir haben eine sehr lange Wartezeit auf Neuvorstellungsgesprächen, das selektiert natürlich schon mal sehr aus, also die sehr Ungeduldigen, die einfach immer nur 1:1 ihre Wünsche aus Instagram umgesetzt haben möchten, die kommen zu uns eher weniger, sondern zu uns kommen die Leute, wir haben teilweise ein Jahr und länger Wartezeit, die waren sowieso schon in der Zwischenzeit zu anderen Beratungen, wenn es ihnen dort gepasst hat, dann sind sie natürlich auch nicht mehr zu uns gekommen. Das heißt, da haben wir schon mal ganz leichtes Spiel und wir haben sehr viele Patientinnen, die auch schon voroperiert sind, also die nicht zufrieden sind mit ihrem Ergebnis, was es natürlich bei uns auch mal leider gibt. Wir aber immer versuchen zu regeln und zu verstehen. Aber da habe ich halt eben auch gelernt, dass Kommunikation das Thema ist. Also die Patientinnen sitzen da wirklich und wenn sie sich zum Beispiel beschweren über irgendwelche KollegInnen, die ich übrigens niemals schlecht mache, weil Karma's a Bitch und wer viel macht, macht
zurück.
Auch mal Fehler und dann möchte man auch nicht, dass die Kollegin, der Kollege da sitzt und sagt, ja klar, ne, ist ja logisch, der Fuchs. Ne? ich rate den Patientinnen auch immer, dass sie erstmal wieder Kontakt zu dem Kollegen, der Kollegin aufnehmen. Und erst wenn ich das abgeklärt habe, dass sie das nicht mehr möchte und dann mache ich das weiter. Aber es ist ganz häufig der Grund, dass der Knackpunkt dieser gestörten Beziehung die Kommunikation war. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du mit Patientinnen redest, selbst wenn mal was nicht in Ordnung ist, dann verzeihen die dir das und vertrauen dir auch weiterhin. Du kannst natürlich keine 10 Versuche dann noch starten, bis das mal stimmt. Aber am Ende des Tages ist das wirklich das Hauptthema. Deshalb nehmen wir uns dafür so viel Zeit. Und jetzt zu unserem Konzept. Und dann gehen wir erstmal hin. Und nachdem ich Ihnen das auch ganz genau erklärt habe, weil Brustchirurgie ist eigentlich im Groben erstmal Mathematik. Ne? Das ist ein Handwerk.
Okay, ich
wäre
raus.
ich bin eigentlich auch raus. Und deshalb, das ist ja das Witzige, ich bin nämlich gar kein Mathe-Typ und daher kommt eine nächste Geschichte, was Rabbi gerade sagt. Also erstens mal lasse ich keine Patientin ohne einen Plan rausgehen. Wenn mir der Plan nicht direkt einfällt, dann überlege ich mir zu Hause, machen nochmal einen Termin. Also ich sage nicht einfach, ja, das machen wir schon und so, ne? Sondern da stehen wirklich alle Zahlen und die Patienten.
Also im Vorgespräch machst du das schon?
Natürlich, komplett. Mhm. Es muss immer stimmen. Okay. Ich muss wissen, was ich da tue, sonst kann ich die Patientin ja nicht annehmen. Wenn ich das nicht kann, ich sage das mal so, wenn ich es mit meinen Händen nicht kann, heißt das ja nicht, dass jemand anders das nicht kann. Aber dann lehne ich das natürlich auch ab, weil wenn ich der Patientin das nicht halbwegs garantieren kann, dann es gibt in der Chirurgie sowieso gewisse Unwägbarkeiten, dann lasse ich das halt auch. Diesen Plan, den mache ich und dann ist es so, dass ich diese Patientin, also wir operieren freitags nie und montags auch nicht, dass ich mir freitags ganz oldschool-mäßig Bilder ausdrucken lasse von diesem Vorstellungsgespräch mit dem Plan und ich setze mich jeden Sonntag hin und gehe die OPs der Woche durch und schaue mir das an, schaue mir die Zahlen an, denke das nochmal durch und schreibt dann auch was dazu und dann machen wir montags immer eine Besprechung mit dem ganzen Team, im OP-Team, die auch extrem viel Ahnung haben, also die wissen, wenn die operieren dürften, also die wissen auf jeden Fall, wie so eine Brust auszusehen hat und dann treffen wir die Patientin grundsätzlich nochmal am Abend vor der OP, nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde und sprechen nochmal alles durch und dann gehen wir ganz genau hier an der Laserwasserwaage. Warum machen wir das, kann ich dir auch erklären. Es ist so, ich habe das noch gelernt, dass du auf dem OP-Tisch da schnell so an gewissen Fixpunkten gewisse Werte nachzeichnest. Das Problem ist nur, die Patientinnen stehen eventuell gar nicht gerade in ihrem Real Life und das musst du einfach deshalb im Stehen an der Laserwasserwaage hinkriegen. Genau, das war unsere Idee, ich weiß gar nicht, wer sie mal gehabt hat. Und dann bin ich einfach im Baumarkt und habe mir da so ein Ding geholt. Mittlerweile ist die Bosch Profiline, Entschuldigung für das, ich wollte ja keine Werbung machen.
Aber vielleicht kann die auch
nicht von Bosch sponsern. Nein,
ich.
Ja, können wir machen. Aber also, Entschuldigung, also
nein, alles gut.
Ich musste es selbst bezahlen, es hat sich auch gelohnt. Und wir machen das sogar im OP so, also wenn die Patientin, wenn es zum Ende geht, setzen wir die hin, operieren da fertig und projizieren auch den Laser auf die Patientin. Und wenn das nicht stimmt, machen wir wieder auf, machen neu. Ist egal. Es bringt nichts.
Egal wie gut die Augen sind, der Laser ist halt einfach besser.
Ja, es ist so. Genauer. Obwohl das jetzt meine Mitarbeiterinnen nicht bestätigen würden, die haben natürlich bessere Augen sogar als der Laser. Ja.
Und um Futures
Female ist eigentlich nicht. Ja, genau.
Zukunft Pink, Peter ja, Fox. Genau. Und um welche Zahlen geht es denn da zum Beispiel? Also was wird da wie berechnet, wenn du dir vorab schon die Pläne machst?
Eigentlich ist das ein einfaches Thema. Mhm. Es gibt so ein paar Grundregeln für Brüste. Also den Grobbauplan hat ein Kollege aus England entwickelt, das war Patrick Melucci mit seiner 45-55-Regel. Das ist so, er hat Folgendes gemacht, er hat über 1000 Seiten 1 Girls der Boulevardpresse analysiert und hat dabei diese perfekte Brustform rausbekommen und 45-55 heißt nichts anderes, dass der Nippel in der seitlichen Ansicht 45% auf Höhe, also 45% der Brust stehen über der Brust und 55% unter der Brust. Ja. Und die eigentliche Schönheit der Brust liegt auch im unteren Bereich. Mhm. So, ob jetzt oberhalb der Brust mehr Rundung, mehr Power ist oder nicht, das habe ich gelernt, ist so ein bisschen eine Frage des Alters. Also junge Frauen möchten häufig mehr Power am Dekolleté. Und wenn die Frauen etwas älter werden, hätten sie gerne eine natürlichere Form. Und das liegt hauptsächlich nur in diesem oberen Bereich dieser Brust. Ja. Und das kann man berechnen. Das ist ja relativ einfach. Was heißt relativ einfach? Die Implantate, die man hat, die haben ja einen Durchmesser. Und anhand dieses Durchmessers kannst du die entsprechend so setzen, dass das stimmt. Das hört sich jetzt einfach an. Da ist einem leider häufig die natürliche Brust im Weg, weil die macht dann nicht immer mit, weil die hat diese Proportionen nicht unbedingt. Und das macht es dann halt eben nicht so einfach. Mhm. Und dann gibt es noch so andere Regeln, wie breit muss eine Brust sein, könnt ihr euch auch merken, ist ganz easy. Man darf den Rücken von vorne nicht durchsehen. Zur Mitte hin kommt es darauf an, wie eng die Frau gerne das Dekolleté hätte. Mhm. Und daraufhin ergibt sich die Brustbreite, das ist auch sehr wichtig. Je schmaler so eine Brust ist. Wir haben ja zum Beispiel Frauen, die wollen sehr natürliche Brüste. Und das Problem ist nur, je kleiner das Implantat gewählt wird, umso schmaler wird auch dieser Durchmesser. Und wenn du zu schmale Implantate nimmst, dann sieht das so aus, als hättest du so aufgesetzte Äpfelchen. Das sieht viel künstlicher aus, als wenn du etwas breitere Implantate nimmst, die diese natürliche, ideale Brust simulieren.
Ja, ich glaube, da hat man auch aus der Vergangenheit oder so her einfach viele negative Beispiele dann auch, ne, die irgendwie durch die Medien gewandert sind, wenn man so in Richtung amerikanische Playboy-Girls zum Beispiel.
Dolly Buster. Ja. Ich meine, die Laura, die kann halt gleich dazu was sagen, die ist ja für BBL in Spanien, operiert ja mit dem Aslani 4-5 BBLs am Tag und da kommen ja Patientinnen, die wollen halt too much. Ne? Und ich denke, das ist ja auch bei dir der Fall, dass da Patienten kommen, die wollen halt von B auf D. Wann gibt es da so eine Deadline, wo du sagst, nee, mache ich nicht?
Erstmal mit dem BBLs, mit dem Post, ist ja ein ähnliches Thema. Ich meine, ich bin kein Spezialist drin. Ne? Ja, du passt ja auch, ich weiß es. Ich kenne die Regeln auch. Yeah. Aber es ist halt nicht so mein Interest, deshalb habe ich das nie so forciert und das sollte man auch Fachfrauen und Männern überlassen. Da gibt es ja auch klare Regeln. Wo ist der Peak von so einem Po? Wo muss die Kurve sein? Wie muss das Verhältnis sein? Vorderer Teil zu vorderer, hinterer Teil in der seitlichen Ansicht. Und ihr macht das wahrscheinlich genauso.
Ja, ne? Wir haben nicht diese Laserwasserwaage. Das ist eine gute Idee. Das könnten wir uns mal überlegen.
Das braucht ihr ja nicht mehr. Ich meine, Aslani hat ja. Aber zurück zu diesem Thema mit Größe. So, wie ihr wisst, mache ich auch manche sehr große Brüste. So, und da werde ich auch oft dafür angefeindet. Aber ich sage dazu mal ein paar Sachen. Das erste ist, wie soll ich sagen, ich bin ein extrem toleranter Mensch. Ich bin mit allen Nationalitäten, mit allen Vorlieben, Geschlechtern aufgewachsen und ich habe schlicht und ergreifend auch ein Verständnis für gewisse Leute, die anders sein wollen. Und ich verstehe auch nicht, warum die immer angefeindet werden. Es gibt natürlich eine Grenze, wo es gesundheitlich für diese Frauen einfach nicht mehr gut ist, wo es auch keine qualitativ guten Implantate mehr für gibt. Man muss natürlich auch diesen Frauen sagen, dass gewisse Größen nichts für die Ewigkeit sind, wobei ich sagen muss, ist kein Implantat für die Ewigkeit. Also eine ganz wichtige Sache, das Positivmarketing erzählt ja zurzeit, wir haben lebenslange Garantien für diese Implantate, aber das heißt nicht, dass ihr ein lebenslanges Ergebnis habt. Also ganz wichtig, jede Brust hat eine erneute Operationsrate von 100%. Das muss man wissen. Mhm. Also du kannst es vergessen, gerade in der heutigen Zeit, dass du selbst wenn du dir mit 40 eine Brust vergrößern lässt, dass du die ein Leben lang drin lassen kannst. Mhm. Das ist nicht so.
Interessant ist aber auch, dass Nasen im Laufe der Zeit der Knorpel wächst und verändert sich und da ist ja kein Implantat drin und auch Nasen brauchen nach gut 20, 25 Jahren nochmal eine Revision. Das hat mich überrascht.
Ja, aber das ist ja der Punkt, wir Menschen wollen ja immer einen Zustand halten, ja, den wir gerade haben. Eben. Die ewige Jugend, das ewige dies, das ewige jenes, aber das ist halt nicht die Realität. Mhm. Wir altern und da kommt jetzt mein Punkt auch ins Spiel, was ich auch meinen Patientinnen sage, ich begleite ja teilweise wirklich schon über 10 Jahre, man muss auch ein bisschen das annehmen. Das ist einfach so. Sonst werdet ihr nicht glücklich. Weil irgendwann wird es einfach nur noch grotesk. Ich habe ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich habe eine Patientin, die mittlerweile sich in einer ausländischen Stadt in der High Society bewegt. Und da habe ich vor vielen Jahren mal 700 Gramm Brüste gemacht. In perfektem Verhältnis. Ja. Wichtig ist es für mich, also egal wie groß die Brust ist, wenn diese 45-55-Regel stimmt, sieht die gut aus. Und ist übrigens zumindest in meinen Händen auch die viel größere Kunst, so ein großes Implantat trotzdem noch schön und stabil zu halten und vor allem stabil zu halten. Ja, ja. Ich meine, es ist nicht schwierig, so 200-300 Gramm da irgendwie da hinzusetzen, bei perfekten Vorbedingungen und dann zu sagen, ja, genau so machen wir es jetzt. Nur mal, da möchte ich mich mal selbst ein bisschen in Schutz nehmen. Auf jeden Fall, die hat die perfekte Brust gehabt, die war.
Hast du da mit Netzen gearbeitet?
Nein, das mache ich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Netze ein zusätzlicher Fremdkörper sind, die ja auch irgendwo angenäht werden müssen. Die können also genauso ausreißen.
Stimmt.
Und es verkapselt. Ja. Und zwar relativ massiv. Und deshalb mag ich die nicht so. Momentan, ich kann es euch noch nicht sagen, wie die Entwicklung bei mir sein wird. Ihr wisst das alle. Manchmal sagen wir Sachen und in 5 Jahren wissen wir es nicht. Wir haben alle keine Glaskugel. Aber was ich sagen wollte, sie hat die perfekte Brust gehabt wie eine 20-Jährige. Und da habe ich zu ihr gesagt, das mache ich. Sie hat gesagt, mach mir die Hälfte kleiner. Ich will, dass die hängen. Da habe ich gesagt, das mache ich dir nicht. Du hast die perfekte Brust für eine 20. Wie eine 20. Und hat sie gesagt, genau das ist es. Hat sie gesagt, Mirko, ich bin keine 20 mehr. Ja, das ist peinlich, wenn ich am Strand mit meinem Triangle-Bikini da mit stehenden Brüsten da rumlaufe, mit die 700 Gramm haben. Und da habe ich es verstanden.
Und dann hast du es auch entsprechend
nochmal... Ich habe es gemacht. Sie ist total happy gewesen.
Ja. Und hat es dir wehgetan?
Im ersten Moment ja, weil du weißt selbst, wenn man perfekte Verhältnisse hat, aber... im Nachhinein eigentlich nicht, weil sie tatsächlich im Gesamten, sie sieht auch sonst top aus, um Gottes Willen, harmonischer geworden ist.
Mhm. Genau. Und würdest du sagen, haben sich bestimmte Schönheitsideale, was das Thema Brüste angeht, in den letzten Jahren verändert? Gab es da eine Veränderung? Oder ist das was man vielleicht auch immer nur oberflächlich so wahrnimmt? Und im Kern geht es aber eigentlich oder ging es auch schon immer darum zu sagen, was passt eigentlich entsprechend zum Körper?
Also ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das, was ich eben gesagt habe, dieser perfekte Bauplan, den gibt es ja nicht umsonst. Den gibt es deshalb, weil wir wahrscheinlich ein genetisches Programm in unserem Gehirn haben, das quasi dafür, ich sage es jetzt mal ganz oldschool, uns den perfekten Sexualpartner vorgaukelt. Wenn die Brust so und so aussieht, wenn das Gesicht die und die Winkel hat, ich mache nächste Woche einen Vortrag über Männerästhetik, da ist das auch so ein Thema, dann spricht uns das einfach an. Wir finden das, dass das gut aussieht. Mhm. Das heißt nicht, dass wir diese Person attraktiv finden. Das ist ein Riesenunterschied, verstehen auch viele nicht. Es gibt Menschen, die sind einfach schön, weil sie diesen Regeln entsprechen. Aber, und das ist der Unterschied, ich sage immer, Schönheit ist Mathematik, Ausstrahlung ist Chemie. Ob die uns catchen, und jetzt kommt der Punkt, da kommt es auf was Individuelles drauf an. Da nützt es nichts, dass wir alle Winkel und Maße richtig haben an unserem Körper. Das nützt uns nur sowas, dass und der Glanz in die Augen zurückkommt, weil wir uns einfach wohler fühlen, ob das jetzt eine Toxinbehandlung ist oder sonst was. Aber wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Achso, mit den Größen.
Schönheitsideale.
Genau. Da muss ich sagen, das sind leider Trends. Also es hat sich tatsächlich wieder verändert, aber das liegt nicht daran, dass man irgendwie reifer oder sich fortentwickelt hat. Es liegt einfach daran, dass die Menschen gerade durch Social Media immer wieder gerne was Neues haben wollen. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir in den letzten Jahren alle ein bisschen übertrieben, auch mit den Spritzenbehandlungen und jetzt ist halt wieder das Gegenteil, auch mit dem BBLs ist ja das Gleiche. Ne? Da konnte es nicht groß genug sein, um sich abzuheben. Kim Kardashian und Co.
Hat es rausgemacht. An Kim
und vor 2 Jahren schon.
Cardi B.
Genau. Und jetzt geht es halt wieder andersrum. Ja. Und ich werde halt auch älter. Ich meine, ich war früher so ein junger Wilder wie ihr beiden gerade. Und ich merke das bei mir selbst. Ich will das auch nicht mehr so. Mhm. Ich finde es auch einfach besser, wenn man individueller bleibt. Das ist so. Mhm.
Gut, das Brüste vergrößern, die kann man dann wieder kleiner machen. Wie sieht es, aber ich glaube, niemand, der seine Brüste verkleinert hat, will sie wieder so in der ursprünglichen Form. Ich glaube, das ist ja, es gibt ja viel mehr Brustverkleinerung wie Vergrößerung, oder?
Nicht bei mir.
Nicht bei dir.
Das liegt aber natürlich an meiner Spezialisierung. Ja. Und deshalb auch das, was du sagst, kann sein. Aber ist auch nicht bei mir so. Ich habe viele Frauen, die tatsächlich sich witzigerweise, nachdem sie sich haben verkleinern lassen, wieder vergrößern lassen. Das hört sich erstmal absurd an, ist es aber nicht, weil das Problem ist einfach folgendes. Eine Brust, die eine gewisse Größe hat, ich erkläre es mal so, die wird ja im Prinzip nur von der Haut gehalten. Und die Haut erschlafft natürlich mit den Jahren und da verliert diese Brust ihre Idealform. Als ich jetzt jung war, hat das keinen interessiert, weil die einzigen Brüste, die man im Vergleich gesehen hat, das war im Fitnessstudio oder halt im Playboy an der Tankstelle. Und mit diesen Frauen haben sich die Frauen einfach nicht verglichen, weil das war für die halt weit weg. Heutzutage mit Instagram hast du halt das Problem, dass du denkst, jede Frau hat eine schönere Brust als ich.
Automatisch wird es angezeigt.
Ja, ja, und das ist natürlich nicht so. Und deshalb ist es aber so, was ich eigentlich sagen will, was man macht heutzutage, wenn die Form nicht mehr stimmt, dass man quasi das eigene Drüsengewebe, was ja potenziell altern kann, die eigene Brust kleiner macht und durch ein Implantat, was ja im Prinzip eben nicht altert, zumindest an Position bleibt, ersetzt, sodass wir wieder diese schöne jugendliche Form haben, bei gleicher Größe. Aber also viele KollegInnen, die das machen, die das nicht so oft machen, die wissen das nicht so, die denken zum Beispiel, okay, die hat eine große Brust, dann straffen wir die einfach ein bisschen, machen ein kleines Implantat rein. Das funktioniert aber nur auf den ersten Blick, weil die eigene Brust rutscht wieder ab über dieses kleine Implantat und sieht dann nicht gut aus. Also du musst quasi wirklich den Leuten erklären, dass du deine eigene Brust durch ein Implantat ersetzt, dass dadurch formstabiler bleibt. Also deshalb gibt es diese Operationen kleiner, größer, die gibt es.
Nach wie vielen Jahren hast du das so richtig verstanden, das Prinzip mit gleichzeitig Straffung?
Ich verstehe es jetzt alles so richtig, so ungefähr. Also es ist wirklich ganz krass. Ich meine, ihr wisst das ja, man denkt natürlich auch, man regt sich als junger Arzt sehr auf und steht da als Assistenzarzt und denkt, was macht der Alte da? Das kann ich doch viel besser. Bis man mal selbst da steht. Da steht er dann auch nebendran, da kann man es vielleicht auch ganz gut. Irgendwann ist halt die Person weg, die dich geführt hat oder auch nicht. Dann sieht man, dass das alles nicht so einfach ist und dann durchläuft man ganz viele Entwicklungsstadien. Das hat bei mir heute noch nicht aufgehört. Also ich habe immer wieder so Hochs und Tiefs, aber deshalb habe ich mich auch spezialisiert auf wenige Dinge, weil ich das sonst einfach alles gar nicht verarbeiten kann.
Weil ich hab so meine Erfahrung gemacht, dass ich aus den Fehlern am meisten lerne und die muss man halt machen.
Ja, sagen wir mal so.
Aber ist ja dann die Frage, aus Patientensicht zumindest. Ne? Ja. Möchte ich die Patientin sein, also,
weil
der Fehler gemacht hat?
Genau, so, ich musste den jetzt mal machen, ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist genau so. Also jeder Fehler oder jedes schlechte Ergebnis nehme ich wirklich mit nach Hause. Und das macht mich auch fertig. Und ich mache mir da auch wirklich die ganze Zeit Gedanken. Wir diskutieren das im Team, bis wir die Lösung finden, weil es bringt dich ja anders nicht weiter. Und deshalb verstehe ich auch niemanden, der quasi, wenn eine Patientin zurückkommt, du weißt ja, dass wir alle Verträge unterschreiben lassen, nach denen wir keine perfekten Ergebnisse liefern müssen, sondern wir, die PatientInnen, das wissen die meisten gar nicht, die bezahlen uns einfach nur für die Durchführung der Arbeit. Und wenn wir keinen groben Kunstfehler machen, dann können die uns auch nichts, aber das bringt uns ja nicht weiter.
Was wäre so ein grober Kunstfehler? Schief?
Ja, wenn du die Brust auf den Rücken nähst zum Beispiel. Ne?
Dann kann auf der
genau, wenn der Nippel auf der Stirn ist, dann kann natürlich die Gutachterin sagen, der Gutachter, sorry, so macht man es eigentlich nicht. Ne? Dann kannst du sagen, nee, ich wollte nur einen neuen Trend
Picasso
setzen.
Picasso war mein Vorbild.
Genau, Picasso war mein Vorbild. ich sehe das wie du. Also es ist leider so, gerade aus diesen Sachen, die nicht so gut laufen, von denen wächst man natürlich. Und was du eben gesagt hast, ist natürlich, dass man diese Patientin nicht alleine lassen darf. Also wenn das jetzt wirklich mal nicht so top ist, dann diskutiere ich nie rum, wer war das jetzt, war sie das, waren wir das. Manchmal gibt es das auch in der Nachbehandlung, da ist es tatsächlich die Patientin. Auch wenn ich da immer zu jungen KollegInnen sage, ja, da habt ihr halt die falschen Patientinnen ausgewählt, weil das merkt man von Anfang an, ob die zu einem passen. Und und dann macht man da einen Plan und dann regelt man das einfach für diese Leute, weil das ist ja tatsächlich so. Wir operieren gesunde Menschen und machen die erstmal krank. Und deshalb haben wir auch eine besondere Verantwortung.
Also interessanter Aspekt. Das hat so auch noch nie jemand gesagt
das
eigentlich.
Ist aber
ne?
so.
Aber,
ja.
Bei dir ist es ja auch so, du bestellst ja die Patientinnen in also häufiger ein, ne? Einmal nach ein paar Monaten, dann nach ein paar Jahren, also regelmäßig in Jahresabständen oder noch häufiger?
Also es ist so, es gibt ja auch Vorgaben dafür von unseren Gesellschaften mittlerweile, Gott sei Dank, früher gab es die nicht. Also wir behalten erstmal die grobe Heilungsphase der Patientin komplett bei uns, egal von woher die kommen. Auch wir haben ja auch von ganz weit weg, auch aus dem Ausland Patientinnen, dann müssen sie sich da ein Hotel nehmen, weil wir möchten diese Anfangsheilungsphase echt kontrollieren, weil wir mit unserer Erfahrung auch einfach sehen, wenn es in eine falsche Richtung läuft. Gerade wenn du komplizierte Operationen machst, sehen wir als ExpertInnen relativ schnell, da beginnt eine Rötung etc. und dann schimpfen wir auch. Ja. Ich sage immer, ich bin nicht dein Papa, aber ich möchte trotzdem, ich sage immer so, ich bin nicht dein Papa, weil die Natur kannst du nicht bescheißen. Die läuft halt immer nach den gleichen Regeln ab, auch wenn der eine vielleicht ein Positiv-Marketing auf Instagram macht, wenn der damit klarkommt, mag das sein. Aber die Natur heilt seit über 1 Million Jahren so. Und dann kannst du nichts dran ändern, auch wenn wir alle cool sind und das geilste Instagram-Profil haben. Die Leute verstehen das auch. Und wer dazu nicht bereit ist, den operiere ich nicht. So,
wie lange
und
müssen die bei dir bleiben? Nur
also ich habe relativ harte Regeln. Das liegt aber auch daran, dass wir Implantate nehmen, die glatt sind. Mhm. Weil wir heutzutage wissen, dass Implantate mit einer rauen Oberfläche eine Krebsform auslösen können. Und deshalb mache ich das nicht. Mhm. Grundsätzlich nicht. Die mit der rauen Oberfläche haben ein bisschen Vorteil. Die können natürlich nicht so verrutschen. Ja. Was auch Nachteile hat, da gibt es ein anderes Thema. Will ich zu sehr ausholen. Aber dadurch, dass diese glatte Oberfläche nicht an der Position bleiben will, sondern natürlich der Schwerkraftfolge nach unten fallen will, muss erstmal alles drumherum sehr stabil verheilen. Und das möchten die Leute natürlich nicht. Die möchten alle gleich alles machen. Und das kriegen sie auch von manchen Leuten erzählt. Aber ich erkläre es ihnen einfach, das verstehen sie dann auch. Und diese erste Phase kontrollieren wir und da sind wir sehr strikt. Also ganz oldschool werden die bei uns sehr lange ruhig gestellt. Mhm. Und wenn wir Straffungsoperationen machen, dann sollten sie zumindest die ersten groben Verbandswechsel, die machen wir 3-mal die Woche, sollten sie auf jeden Fall bei uns bleiben, bis wir sagen, das ist jetzt safe, jetzt kannst du fahren. Ich bin auch sehr gut vernetzt. Ich habe ein gutes KollegInnen-Netzwerk in Deutschland und auch teilweise drüber raus und die machen das dann teilweise weiter für mich. Wir haben Diensthandy, die können per WhatsApp, wenn irgendwas ist, uns Bilder schicken. Und danach machen wir halt tatsächlich ganz klassisch, nach einem halben Jahr machen wir eine Kontrolle, nach einem Jahr und so weiter und so fort. Weil das ist genau der Punkt. Du kannst nicht gut werden, wenn du nicht siehst, wie sich deine Ergebnisse entwickeln. Du musst ja auch sehen, was das ist. Nützt ja nichts, dass die top aussehen. Du schickst sie weg und denkst ja, ich bin der Beste. Also kann ich eine Geschichte zu erzählen, als ich angefangen habe mit der Praxis und ich habe Botulinumtoxin gespritzt. Habe ich vorher auch mal privat zum Familie, Bekannte gespritzt und die ich dann ewig nicht mehr gesehen habe und die kamen dann entweder wieder oder nicht. Ne? Und die haben mir immer gesagt, du bist der Beste. Ne? Ich habe das anscheinend auch wirklich geglaubt, bis ich meine eigene Praxis aufgemacht habe und ich habe diese Leute einfach mal einbestellt. Und dann sah ich erstmal, dass ich nicht der Beste bin, weil sich die Ergebnisse doch ganz anders entwickelt haben, als ich mir das so vorgestellt habe, was ich unter der Beste verstehe. Deshalb ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn es viel Arbeit ist, behalte. Du musst selbstkritisch dich mit dir auseinandersetzen. Dazu musst du diese Leute immer sehen.
Auch da das Thema, was ihr ja auch oft schon erwähnt habt oder gesagt habt, ne, das Ergebnis geht dann mit einem selber irgendwie nach Hause. Immer. Und wenn man was man an Einfluss irgendwie drauf haben kann, das nutzt man dann natürlich.
Also ich sage zu meinem Team immer, egal was passiert, wir sind schuld. Mhm. Egal was passiert. Selbst wenn die Patientin irgendwo nicht compliant war, dann haben wir das nicht richtig vermittelt. Und ich habe das teilweise anders gelernt. Ich habe wo ich früher gearbeitet habe, in großen Kliniken, da gab es kein Instagram, da gab es kein Google, Yameda, sonst was. Das war einfach egal. Ne? Wenn die nicht zufrieden waren, da hat man gesagt, sieht doch besser aus als vorher, was willst du denn? Und das war, da war das Thema erledigt.
Gut und tschüss.
Nee, fertig, da war das Thema erledigt. Ja, genau. Und was stellt die sich jetzt so an? Und das war für mich jetzt ehrlich gesagt noch nie mein Anspruch.
Ja. Nochmal zurück, um aufs Thema zu kommen. Das, was man oberflächlich irgendwie so mitkriegt, wenn es um Implantate geht, werden die auf den Muskel gesetzt, kommen die da drunter? Also ich kenne auch genügend
die große Diskussion.
Beispiele, dass du Implantat hast und dann sieht das aus wie wie so Äpfel, wie du es eben schon gesagt hast. Wie macht man das?
Ja, das ist eigentlich ein relativ, Laura hat das ja schon gesagt, das ist eine große Diskussion. Ich kann dazu natürlich was sagen, zumindest meine Meinung. Das erste Thema ist ja mal logisch, als man damit angefangen hat, 1962. Übrigens eine ganz andere, interessante Story. Man hat ja alles versucht, in die Brüste schon reinzumachen. Also Schönheit war schon immer ein Riesenthema. Und dann haben zwei Ärzte in Texas in einem Notdienst eine Blutkonserve gebraucht. Und dabei fiel ihnen auf, so könnte man doch ein Brustimplantat machen, ne? Eine Hülle mit einer Flüssigkeit innen drin. Ja. Und die restliche Geschichte ist bekannt. Auf jeden Fall hat man natürlich erstmal die Brust dahin gemacht, wo die Brust auch sitzt. Und die Brust sitzt halt über dem Muskel. Mhm. Ja? Das hört sich erstmal logisch an. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, dass das Nachteile mit sich bringt. Das erste ist, wir machen natürlich zusätzliches Gewicht in die Brust. Und dieses zusätzliche Gewicht wird ja nur von der Haut im Prinzip gehalten. Das heißt, die Brust
Erderziehungskraft.
Genau, hängt natürlich schneller. Ja. Dann gibt es noch einen Aspekt, den ich immer wieder erkläre. Wenn wir dieses Brustimplantat, das hat ja da eigentlich keinen eigenen Platz, den müssen wir erst machen. Und durch diese Höhletasche, die wir da machen, müssen wir leider die Brustdrüse von dem Muskel ablösen. Das Problem ist nur, die Durchblutung von dieser Brustdrüse geht durch den Muskel und dadurch ist die Brustdrüse, nachdem ein Implantat über dem Muskel ist, nicht mehr so gut durchblutet und die eigene Brust wird dadurch dünner mit der Zeit und dann hält sie das Implantat nicht mehr so gut und man sieht es auch, wie du gerade eben gesagt hast, wie so abgesetzte Äpfelchen. Ja. Und last but not least, was ich immer wieder sage, Brustkrebsvorsorge, das sollte man nicht missachten. Wenn das eigene Implantat und ja, die modernen Implantate fassen sich sehr ähnlich wie Brüste, Gott sei Dank, mittlerweile an. Mhm. Man kann das im Selbsttasten nicht mehr so gut tasten, während wenn auch manche KollegInnen, die das nicht so oft machen. Und auch wenn man diese Mammographie-Untersuchung macht, das heißt, wo man die Brust quetscht und dann entsprechend röntgt, wenn das Implantat da drin ist, man kann das einfach nicht gescheit untersuchen. Deshalb bin ich immer noch ein Freund davon, die unter den Muskel zu machen. Auch wenn wir jetzt wieder neue Trends haben. Wir haben ein paar ältere Kollegen, alte, renommierte Recken, die jetzt auf einmal da so einen Sinneswandel wieder haben und Vorträge halten, dass wir das machen. Tja, ich weiß nicht. Also wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich finde es nicht so gut.
Ja, eine andere Sache, die ich auch interessant fand, Laura, ihr schickt die Patientinnen weg, die mit Polyacrylamid vorbehandelt wurden. Das ist ja so ein Filler, der wurde vor einigen Jahren in die Brust für die Vergrößerung verwendet.
Ja. Kurze Frage für die, für die Laien oder?
Das ist Kunststoff. Kunststoff. Das ist wie
einfach reingespritzt, Gel, aber wie ich mein Silikonfenster abdichte und das kitte.
Genau, baut sich aber nicht ab. Und das,
du kriegst halt Infektionen.
Und das verkapselt wahrscheinlich.
Also wenn du Fett reinspritzt, ich weiß jetzt nicht.
Jetzt, was ist deine Meinung dazu? Es haben ja schon viele und es bieten ja immer noch irgendwelche zwielichtigen Ärzte. Man muss auch hier sagen, die keine Plastiker sind, bieten das halt immer noch als dauerhafte Brustvergrößerung an. Ist doch verdammt gefährlich, oder?
Also das Problem ist einfach so. Also ich, in meiner eigenen Historie ist halt so, ich habe ja auch eine große Filler-Historie, mache ich seit 2006. Und das Erste, was damals auf den Markt kam, war eine Hyaluronsäure zum Brustvergrößern. Ich habe die Kurse auch besucht, habe das dann nochmal gemacht, auch in der eigenen Bekanntschaft. Das Problem ist einfach folgendes, wenn du einen Stoff, ob Fremdkörper oder nichts, auch Silikon, es hört sich ja erstmal komisch an, warum machen wir da ein Implantat rein, aber wir spritzen das jetzt nicht einfach flüssig da rein. Was ist jetzt der Unterschied? Das ist relativ einfach. Immer wenn wir einen Fremdkörper irgendwo hin injizieren oder einbringen, möchte unser Körper das nicht. Und die einzige Möglichkeit, die er bei so einem Kunststoff hat, ist halt, dass er das verkapselt. Das heißt, er schottet das ab gegen die Umgebung. Und das macht er natürlich auch mit Brustimplantaten. Also diese Implantatkapsel ist ganz natürlich, die wir haben. So, wenn du jetzt aber da was reinspritzt und das wild in der Gegend verteilst mit irgendwelchen kleinen Partikeln, dann hast du natürlich nachher 1000 Knoten in der Brust. Selbst wenn du keine Infektion bekommst, tastet sich das auch teilweise wie Brustkrebs. Ja. Ja. Und die Frauen kriegen natürlich dann Panik, die kriegen dann Biopsien gemacht, die werden operiert. Und deshalb halte ich das für unverantwortlich. Ja. Punkt aus.
Operierst du Patienten, die damit vorbehandelt werden?
Entweder du bist Experte oder keiner.
Weil ihr schickt die weg, oder, in Marbella?
Ja, also normale Hyaluronsäurefiller machen wir.
Ja.
Aber
es ist natürlich alles Sauerei.
Nee, ich wollte nur sagen, beim BBL wird sowieso vorher sehr, sehr ausgesiebt. Also ich glaube, dass du mehr Patientinnen an Brüsten operieren kannst als beim BBL.
Gut, das ist natürlich sowieso das Erfolgsgeheimnis, ne? Und die richtige Patientinnenauswahl, ne? Ja. Das ist so. Ja. Aber es ist halt immer so eine Sache. Also ich krieg als das vor Jahren angefangen hat, dass diese schweren Fälle kamen, geplatzte Implantate, schwere Fibrosen und Pocket Change, das heißt von über unter Muskeln, was weiß ich was alles. Die eine Brust war ziehen da, die andere da, war nur noch halb da. Da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, schick's doch weg. Aber ja,
aber wie
Experte
sauer,
oder nicht.
Ja, wie sauer bist du dann aber in dem Moment auch vielleicht auf andere Kollegen, Kolleginnen, weil du dir nicht, okay, nein, weil du dir vielleicht denkst, okay, ihr habt einen verantwortungsvollen Job und da ist irgendwie was schiefgelaufen, ihr habt den Job vielleicht auch nicht gemacht, wäre ja zumindest also, aus einer emotionalen Sichtweise heraus naheliegend.
Also es gibt halt zwei Sachen. Das erste ist, was heißt sauer? Das kommt drauf an. Ich sehe natürlich an der Brust schon eine Sache. Ich sehe, ob da geplant wurde oder nicht. Also oder Sachen, die nicht gut funktioniert haben, die gibt es bei mir auch. Mhm. Ich habe auch nicht alles top gemacht. Deshalb würde ich da jetzt niemanden verurteilen. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, aber selbst da sage ich nichts, es gibt halt Leute, die machen stur weiter. Ne? Und das finde ich halt schade, aber ich bin nicht ihr Richter. Ne? Mhm, also das muss man einfach sagen. Ich sehe den Brüsten schon an. Also das ist ja, wenn du das jahrelang machst, sonst kannst du die auch nicht reoperieren. Du musst wissen, was da falsch gemacht worden ist. Ja, und das musst du dann schauen, dass du das wieder rückgängig machst. Wenn du nicht erkennst, was die Kollegin, der Kollege da jetzt falsch gemacht hat, dann brauchst du es nicht wieder zu operieren. Das ist ja auch, wenn du selbst Fehler gemacht hast. Du musst dir erstmal verstehen, was ist da schiefgelaufen. Aber ich gehe niemals hin und sage das der Patientin. Da kann sie sich auf den Kopf stellen. Ich mache auch keine Gutachten gegen Kollegen, weil, wie gesagt, es stand schon in der Bibel oder in jedem religiösen Buch, wer frei von Fehlern ist, der werfe den ersten Stein. Das ist nicht meine Aufgabe, hier das zu tun. Ich helfe den Leuten gern, aber ich helfe ihnen nicht, andere Menschen da entsprechend zu belangen. Das müssen sie leider selbst tun. Ja.
Stichwort Brustvergrößerung durch Eigenfett. Geht sowas?
Ja, natürlich geht sowas.
Wirklich ist das vielleicht ein bisschen natürlicher dann in dem Falle noch als Implantate, weil wie du es ja eben auch schon gesagt hast, Implantat ist ja immer wo irgendwo dann auch erstmal Fremdkörper für den Körper. Ja.
Ja, jetzt kommen wir aber zum Punkt, da bin ich jetzt ganz neutral. In meinen Händen funktioniert das nicht gut. Mhm. Ja, man muss wissen, dass die Brustvergrößerung mit Eigenfett die allererste Brustvergrößerung überhaupt, die dokumentierte gewesen ist, durch einen Österreicher, noch Ende des 19. Jahrhunderts. Und es ist auch heute noch so, dass, wenn wir uns jetzt Google, Instagram und Co. anschauen, dass wir das trotzdem noch nicht so viel finden. So, und es wird natürlich jetzt gerade auch von Implantatherstellern versucht, das sind aber alles so Zeitgeistgeschichten, ne? Weißt du, Hybrid-Brustvergrößerung, da versucht man natürlich wieder auf jeden Marketingzug aufzuspringen. Ja. Aber das ist ein komplexes Thema, die Laura weiß das, auch da halte ich es richtig, dass man da nur zu SpezialistInnen geht, was Eigenfett entnehmen und woanders wieder einbringen betrifft, weil auch was Haltbarkeit betrifft, auch was Natürlichkeit betrifft. Mhm. Also ich muss dazu Folgendes sagen, was ich jetzt zumindest in meiner Erfahrung sagen kann, ich habe das früher auch gemacht, und es gibt hier übrigens eine Kollegin, die macht das sehr, sehr gut. Mhm. Da schicke ich das auch immer hin, wenn die Leute das so haben möchten. Aber es ist halt so, erstens mal, dieses Eigenfett für mich persönlich hat einen ersten Nachteil. Sagen wir, wenn wir eine schlanke Patientin haben,
kein Fett.
Die hat es erstmal kaum. Ja, und die Patientin findet natürlich immer hinterm Ohrläppchen an der Fingerkuppe noch Fett. Aber ich sage immer, es reicht halt nicht für eine Brustvergrößerung. Ne? So, das Zweite ist, dass dieses Fett, ja, das weiß die Laura besser, es muss aufgearbeitet werden. Wir können das jetzt nicht einfach von A nach B schieben. Und wir wissen mittlerweile auch, dass dieses Fett einhält, weil ein gewisser Stammzellanteil enthalten sein muss. Das sind Zellen, die wissen, du darfst mich jederzeit unterbrechen, weil ich was Falsches sage, liebe Laura. Das sind Zellen, die wissen, oder wir wissen noch nicht, was die werden. Die wissen das schon, aber wir wissen es nicht. Wir dürfen es auch nicht wissen, weil Stammzellforschung ist verboten. Und da gibt es auch theoretisch die Möglichkeit, dass wenn wir von einem Bauch eine Fettzelle transplantieren, dass die in der Brust vielleicht mal was wird, was wir nicht haben wollen. Das ist nicht ganz geklärt. Aber das Risiko ist natürlich extrem gering. Das Hauptthema für mich ist aber einfach, das Fett ist sehr weich. Und eine Brust zu formen, mit was, ich sage immer, mit Pudding zu formen, naja, das kommt drauf an, wenn die Form per se gut ist, kann man das bestimmt gut machen.
Wenn es kalt ist.
Und das Dritte ist, wir machen damit ja auch mehr oder weniger eine Brustvergrößerung auf dem Muskel, weil wir injizieren das in die Brust und dann haben wir wieder dieses zusätzliche Gewicht. Also, wie gesagt, in meinen Händen, ich bin da eher auf Implantate spezialisiert, aber es gibt Leute, die können das top. Ne? Ja.
Genau. Wir kombinieren es zum Beispiel. Also wir machen
Hybrid. Ne? Genau.
Aber die Frage ist halt auch immer, wie viel Fett anwächst.
Und die Frage,
kann man ja auch nicht vorher sagen.
Genau,
70%.
So ist es.
Ja, aber du kannst ja 70, nicht sagen, aber in der Brust wächst jetzt 70% an, der nur 20. Ja. Ja?
Also, oder das der ist dann asymmetrisch, das kann man halt vorher nicht abschätzen. Das
kann asymmetrisch anwachsen.
Und du kannst auch, was nicht anwächst, das können jetzt wieder Zysten werden, Ölzysten. Mhm. Das sieht dann auch wieder nach irgendwas aus.
Nekrose.
Ja,
Nekrose.
Ja, und ich sage immer Hybridvergrößerung, zumindest in meinen Händen, warum? Also in den allermeisten Fällen kriegst du das so geregelt, aber natürlich, wenn man natürlich in einer Klinik arbeitet wie du, die darauf mega spezialisiert sind, würde ich es auch machen.
Also wir machen alles Hybrid, also auch
klar,
Co-Implantate.
Klar,
ne?
Klar.
Co-Implantate plus Fett, wenn klar. Wir Fett rauskriegen. Wie gesagt, aber bei den ganz schlanken Patienten
klar,
ist es manchmal klar, schwierig.
Klar. Ja. 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 Wobei sich Implantate extrem weiterentwickelt haben, als die aktuelle Generation, die teilweise auch da liegt vieles im Argen, was Marketing betrifft, was viele Patienten nicht wissen. Viele Implantate, die heute auf dem Markt sind, die sind im Prinzip in ihrer Konstruktion weit über 20 Jahre alt. Mhm. Also die denken zwar immer, sie kriegen das Neueste rein, so ist das nicht. Aber es hat sich trotzdem viel entwickelt. Moderne Implantate fassen sich wesentlich natürlicher an. Da braucht man das gar nicht mehr so unbedingt.
Nimmst du auch tropfenförmige oder nimmst du nur runde?
Das Thema ist ja, dass ich ein tropfenförmiges...
Eigentlich die Form, okay.
Nee, natürlich. Also kann ich gerne auch was dazu sagen. Bei der Tropfenform, also die Tropfenform ist ja so die letzte große Revolution gewesen in der Implantatchirurgie. Und es war auch so, dass ich die erste Hälfte meines Berufslebens damit verbracht habe, weil die meisten Frauen wollen das auch so. Das Problem an der Tropfenform sind zwei Sachen. Das erste ist, es kann sich verdrehen. Und dadurch, dass es sich nicht verdreht, haben die Hersteller eine Oberfläche gemacht, die das verhindert, diese raue Oberfläche. Mhm. Und wir wissen leider heute, dass durch diese ständige Reibung, ich erkläre es mal ganz einfach, so einfach ist es natürlich nicht, durch diese ständige Reibung am Körper von innen an der Implantatkapsel gibt es mit einem zwar sehr geringen Risiko, aber kann ein gewisser Krebs entstehen. ALCL heißt der. Mittlerweile gibt es sogar noch einen, den wir leider, wo wissen wir aber noch nicht genau, ob das damit zusammenhängt, aber dieses ALCL. Und der ist zwar gut heilbar und es gibt auch quasi eine Vorstufe. Die Patientinnen merken das, die Brust läuft voll mit Wasser zum Beispiel, ist rot und was weiß ich was. Aber für mich, der sich auf Brüste spezialisiert hat, ich habe beschlossen, ich mache das nicht mehr. Ne? Ich möchte das nicht, dass später eine Patientin, auch wenn sie es unterschrieben hat, gegen mein Wissen, obwohl ich gewusst habe, das kann das auslösen, dass sie das Implantat drin hat. Und deshalb habe ich eine mit einer glatten Oberfläche. Und mit glatten Oberflächen kannst du natürlich keine Tropfenform mehr einbauen, weil die drehen sich einfach. Aber da gibt es mittlerweile auch eine Lösung für. Die haben weiche Gele, die fallen automatisch so ein bisschen in der Schwerkraft. Und wenn ich da fachlich auch noch was zu sagen darf, ich bin heute sehr froh darüber, weil diese Tropfenformen, es ist halt so, dass in den ersten Jahren spannt der Muskel oben noch ein bisschen gegen und dann sieht das schön aus, aber wenn diese Tropfenformen viele Jahre drin sind, dann wird das Gewebe im oberen Teil sowieso dünner und dann verlieren die in ihrem Dekolleté mir zu viel Volumen.
Ja.
Also ich bin froh, dass ich diese Entwicklung auch wider Willen gegangen bin, sagen wir es mal so.
Noch die Frage, wie ist da der Kostenrahmen, wenn man sich die Brüste vergrößern lässt?
1 Million Euro plus. Ne?
Pro Brust.
Pro Brust natürlich. Ne? Du, das kommt darauf an, wo man sich das machen lässt. Ne? Also ich denke mir, also es ist natürlich schon so, dass wir hier bei mir, zumindest wir sind noch relativ human, wir sind auch kein günstiger Anbieter. Wir haben da auch, wie ihr mitkriegt, wir machen extrem großen Aufwand. Mhm. Aber sagen wir mal so, unter 6.500 Euro kommst du bei uns jetzt auch nicht.
Was noch sehr günstig ist.
Ich weiß, dass ich sehr günstig bin. Ich kriege auch immer wieder gesagt, also für die einfachen Brustvergrößerungen. Ne? Die komplexen Sachen sind was anderes. Aber ich kann ja dazu auch meine Meinung sagen, warum ich das so mache. Natürlich könnte ich längst viel teurer sein. Aber es ist halt so, diese Brustvergrößerung, die einfache, ist eine Operation für der jungen Frauen. Und junge Frauen haben halt meistens das Geld einfach nicht. Und ich habe jetzt eine Entscheidung, die ich treffen muss. Entweder ich nutze jetzt gerade meinen Ruf aus, den ich ja habe, und erhöhe die Preise in den Rahmen, aber dann kommen die auch nicht mehr, weißt du? Und dann kommst du auch wieder aus der Übung. Und abgesehen davon, falls du mal nicht mehr so im Hype bist, und das wird immer kommen, dann müssen wir uns nichts vormachen. Alles hat seine Zeit. Dann vergessen die Leute dir das auch nicht, dass du jetzt aus dem Highfly gemeint hast, du musst für 15.000, 20.000 Euro die Brüste im Saarland machen. Mhm. Eine einfache Brustvergrößerung wohlgemerkt. Wie gesagt, wir hätten das Klientel zwar, aber mir würde ein Klientel fehlen, das mir auch für meine Übung fehlt, weil auch das ein Thema, junge Patientinnen, auch inspirieren dann auch immer. Die sind natürlich ein bisschen anstrengender, weil die sind natürlich leichter zu beeinflussen durch Instagram und Co., aber die zwingen dich auch dazu, dich immer wieder damit neu auseinanderzusetzen. Insofern möchte ich die einfach nicht verlieren und deshalb haben wir die Preise nicht so extrem gestaltet. Das ist ja auch eine relativ gut und einfach durchzuführende Operation. Also die normalen, einfachen Brustvergrößerungen.
Gibt es irgendeinen Punkt, an dem du für dich sagen würdest, okay, jetzt habe ich genug Brüste operiert, jetzt reicht's mir, ich bin raus?
Ich habe leider keine Glaskugel, aber ich denke mal, ich werde mich irgendwann freiwillig zurückziehen, bevor es mir zum Hals raushängt.
Ja, genau. Wunderbar. Vielen lieben Dank,
dass du da warst.
Saugeil. Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Wir finden dich natürlich auch nochmal auf Instagram, das kurz zu
Laser 3000.
Und bestetica.beauty. Genau. Vielen Dank, liebe Laura.
Und ihr findet uns natürlich auch nochmal auf oder unter The Beauty Buzz Podcast, Instagram, TikTok. Ansonsten schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.